zumal leistungsstarke Autos heute sozial fragwürdig oder zumindest teilweise hinterfragt werden. Also kompensiere ich den fetten Range Rover V8 Kompressor oder den fetten 911 eben eher mit einer möglichst sich ganz zurücknehmenden Farbe. Also chromatisches Mimikry. Ja, und dann ist es eben irgendein lätschertes Anthrazit-Metallisé oder gleich schwarz oder höchstens noch Silber. Und alles andere wäre aus deren Sicht schon schrill wie pink. Es gibt kein einziges Grün mehr in der Range von Porsche. Das ist unfassbar.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Und mein Name ist Carsten Arndt. Heute möchte ich euch einen Gast präsentieren, über dessen Zusage ich mich besonders gefreut habe, denn er hat mit vielen meiner bisherigen Gäste schon beruflich zu tun gehabt und das aus einer ganz besonderen Ecke, die normalerweise nicht so gerne spricht. Er berichtet quasi aus dem Herzen der Zulieferindustrie und das ist ja immer eine ganz besondere Sichtweise, die ich auch immer schon einmal beleuchten wollte. Los ging es für ihn bei Blaupunkt, da hat er die Hochzeit des Auto-Hi-Fi-Schraubens miterlebt. Danach ging es bei Bosch weiter und dort ist später in seinem Umfeld die Bosch-Klassik-Abteilung entstanden. Über das besondere Spannungsverhältnis zwischen Hersteller und Zulieferer müssen wir reden und außerdem ist er selbst Autoenthusiast mit einer ganz besonderen Neigung zu außergewöhnlichen Farben. Aber das soll er jetzt am besten alles selbst erzählen. Viel Spaß mit meinem heutigen Gast Markus Klipgen.
Und ich habe es eben schon gesagt, es gibt kaum einen, mit dem ich lieber über Autos philosophiere oder rede und du philosophierst und ich höre mir das gerne an, weil das weit weg ist von dem, was man sonst so in Foren liest oder was so mit Halbwissen unterlegt ist. Aber du bist jetzt keiner, den man so googeln kann und wo man ellenlange Abhandlungen über dich erfährt. Vielleicht musst du mal kurz erzählen, wie dein Verhältnis zum Auto entstanden ist.
Na gut, also das ist sicherlich bei vielen Jungs meiner Altersklasse so, dass ich mit Spielzeugautos angefangen habe. Und ich glaube, ich hatte zuletzt 400 Spielzeugautos. Und was man damals hatte, war Corgi Toys, Dinky Toys, Techno teilweise. Das waren so die Marken, die angesagt waren. Corgi Toys fand ich irgendwie immer cooler als Dinky. Und irgendwann hat meine Mutter die in eine große Kiste getan, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich spielte damit, ich habe sie alle verkauft für 30 Mark. Das ist natürlich ein Jugendwegnahmetrauma, was vielleicht erklärt, dass ich hinterher wieder ganz viele alle Autos kaufen musste. Man musste nur größer sein. Ja, nein, also ich habe mit dem Auto jetzt gespielt und ich hatte schon damals als kleiner Junge so einen Set-Fimmel. Das heißt also zum Beispiel von Corgi Toys gab es den Lotus Elan. Der war einer grün, einer gelb und einer hellblau. Also da war schon damals der Set-Gedanke irgendwie tief verwurzelt. Und so ist es gekommen. Ja, und irgendwann, klar, Schulzeit, Abitur, Studium. Und dann dachte ich ursprünglich, ich mache so eine klassische Marketingkarriere. Was man damals so sagte, Food, nicht? Procter & Gamble, Unilever, so, das muss sein. Und fand eigentlich das, was ich dann bei so diversen, Assessment Centern, also erlebte, Anfang der 80er Jahre eher traumatisch. Und entdeckte durch Zufall eine Anzeige in der FAZ, damals war das ja alles noch auf Papier, suchte ich halt einen, wollte Trainee machen und da gab es einen Autoradiohersteller offensichtlich irgendwie im Niedersächsischen, ich wusste gar nicht, wer das ist. Und fuhr also erstmal zu meinem Radiohändler, zu dem ich damals ein guter, der legendäre Autoradio Pötter, den es heute noch gibt, in der Göbenstraße, in Eppendorf. Der sagt, das ist Blaupunkt. Ich sage, oh Gott, Blaupunkt, das ist ja ganz alt, das ist ja uncool. Ne?
Das ist ganz alte Schule, damals schon.
Richtig, weil damals, das ist die Geschichte nachher mit, musste man ja eben Reverse und Kassette war irre wichtig zu der Zeit. Und dachte, naja, gut, also Blaupunkt, da muss ich ja mal sehen, ob ich damit. Und das war sehr, sehr nett und war gut und so bin ich da gelandet. Und dadurch bin ich indirekt wieder auf diese Autoschiene gekommen, qua Job, weil halt das, was wir bei Blaupunkt auf der Autoradio-Seite machten, es gab ja parallel auch Blaupunkt braune Ware, sprich Fernsehen, Video später dann, Hi-Fi auch ein Stück weit. Das hatte immer irgendwie mit Autos zu tun, weil war ja Einbau, nicht? Und ging halt, welches Radio passt besonders gut in welches Auto von der Price Level und von der Zielgruppe her und welches Soundsystem lässt sich dann wie wo einbauen. Davon war da immer der Connex. Und die konsequente Fortsetzung war dann irgendwann wieder was zu tun bei der Konzernmutter Bosch, die natürlich auch, also grob gesagt, 2/3 ihres gewaltigen Konzernumsatzes mit Autotechnik machen, in der Erstausrüstung. Und insofern bin ich einfach qua Beruf auch immer irgendwie mit Thema Auto in Kontakt gewesen.
Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal festgelegt, dass du also bei Ausrüstern tätig warst, weil du tatsächlich, und da bin ich immer ganz fasziniert, eigentlich jeden, den ich schon interviewt habe, auch schon mal beruflich kennengelernt hattest und zu jedem deine eigenen Geschichten erzählen kannst.
Ja, mehr oder weniger. Natürlich nicht den ganzen Tag. Und in dem blauen klassischen Handelsgeschäft hatte ich damals viel mehr natürlich mit den Handels, also mit Vertriebsmittlern zu tun. Autoradio-Spezialisten, die es damals noch zuhauf gab. In jeder größeren Stadt in Deutschland gab es mindestens 2, wenn nicht 3 oder 4 namhafte sogenannte Autoradiospezialisten, die natürlich auch tendenziell höherwertige Ware verkauften. Aber das ging in alle Vertriebskanäle. Das ging runter bis zu Kaufhäusern, wo man es also mehr oder weniger aus dem Regal kaufen konnte. Dann kamen die Fachmärkte, sogenannten UE, Unterhaltungselektronik-Fachmärkte, die ja sehr, sehr stark dann Marktanteile sich nahmen. Bis schließlich dann so ab Mitte der 90er Jahre sich andeutete, dass dieses Handelsgeschäft mit Autoradios schwieriger wird, weil die Automobilhersteller zunehmend ihre technischen Optionen griffen, die sie, was ich bereits in den 80ern gesehen hatte, aber es kam erstaunlich spät eigentlich erst Mitte der 90er, dann eben anfingen, die Radiosysteme so in die Autos hinein zu integrieren, auch mechanisch so hin, spezifische Einbauschächte zu machen, andere Formate, nicht nur auf der Autoradioseite, sondern auch bei Lautsprechern. Es wurde ungeheuer schwierig, da was nachzurüsten, aber mechanisch, auch elektrisch, elektronisch, weil zunehmend Datenbusse in die Autos hineinkamen, die störungsempfindlich waren, wo also einfach so nachrüsten, mal eben plus minus anschließen und 2 Lautsprecherkabel, das wurde zunehmend problematisch.
Und für dich als Ästhet natürlich auch optisch immer schwerer zu integrieren.
Die sehr, sehr richtig. Also meine schlimmen Missetaten waren halt in den 70er Jahren, als ich als Soundeinbauer, das war so ungefähr die offizielle Berufsbezeichnung, neben dem Studium fröhlich in irgendwelche Golf 1 oder auch Oldtimer Türverkleidung da Riesenlöcher säbelte, mit der Lochkreissäge.
Oder heute bei jedem zweiten Loch ein Airbag entgegenkommt. Ne?
Ja, ja. Und also ich leiste bis heute meinem Schöpfer innere Abbitte dafür, wie viel Türverkleidung und Heckablagen ich damals geschändet habe.
Wie viel Originalität du zerstört hast.
Und heute kriege ich also Pickel, wenn ich einen Oldtimer sehe, der da irgendwelche riesen Boxen da hinten eingebaut hat. Das ist einfach eben die sogenannte Serieneleganz.
Aber ist das, ja genau, aber ist das nicht auch cool? Und ich finde mehr und mehr, also ich bin ein großer Verfechter von ganz originalgetreuen Autos und ganz originalen Autos, aber ich finde mehr und mehr zeitgenössische Pioneer- oder Blaupunkt-Radios, die hinten in der Hutablage drin sind, wenn sie immer drin waren und damals original gekauft wurden, finde ich das cool.
Gibt es durchaus, völlig richtig. Also das ist ja ein guter Freund von mir, mein, wenn man so will, BMW-Mentor, dem ich diese CSI-Coupés im Wesentlichen verdanke, hat beispielsweise ein ganz originales Auto, so ein CSI natürlich, mit einem damaligen Blaupunkt Berlin, also dieses berühmte Schwanenhalsradio, was dann also mehr oder weniger da im Cockpit erregiertes Bedienteil und der mit gleichen mehr ein ziemlich gewaltiges Ding und mit 4 Lautsprechern im Auto, was es natürlich nicht so ab Werk gegeben hat, aber es ist zeitgenössisch, typisch und von daher wieder in Ordnung. Insofern stimme ich dir völlig zu. Eine zeitgenössische Radioausrüstung, das geht allemal in Ordnung.
Kann man die eigentlich noch reparieren, so alte Radios?
Ja, das ist ein bisschen wie bei Autosteuergeräten auch, wenn sie denn diskret aufgebaut sind, wie man so schön sagt. Wenn man also noch einzelne Dioden, Transistoren, Widerstände und sowas hat, wie es bei den alten handabgestimmten Radios durchgehend der Fall ist, dann geht das. Schwieriger wurde es dann mit den Radios, ja, auch so ab 80er, später 80er Jahre, wo zunehmend spezifische ICs verbaut wurden, einfach aufgrund der Packungsdichte, natürlich auch der erhöhten Funktionsumfang in den Radios. Und man bekommt diese ICs nicht mehr. Die lassen sich nur ganz, oder Displays beispielsweise, ja, die kaputt sind, oder sowas. Ist
vorbei,
ja. Das ist ein Riesenersatzteilproblem. Es ist ein bisschen so wie bei Autos auch. Wo ich also Probleme habe, teilweise Elektronik heute noch zu ersetzen, ganz einfach, weil es die Bauelemente nicht mehr gibt. Insofern, alte Radios gut zu reparieren und ganz tolle Spezialisten. Ich so einen, den ich sehr, sehr mag, weil es einfach ein seriöser, netter Kerl ist. In Aurich, im Ostfriesland. Namen lassen wir jetzt mal weg. Aber das ist einfach jemand, der es auch noch richtig gelernt hat und ganz toll reparieren kann. Moderne Radios, leider ganz, ganz schwierig in der Reparatur.
Wann hast du bei Blaupunkt angefangen?
82.
Also du hast wirklich so die maximale HiFi-Eskalationszeit im Auto miterlebt. Wobei Blaupunkt ja eigentlich immer nicht so die Marke war, glaube ich, die bei diesen HiFi-Tuning-Nachbauleuten so angepfiffen war. Oder da kamen eher die Japaner. Ne?
Richtig. Der Ausgangspunkt dieses Auto-HiFi-Booms damals war der Heim-HiFi-Boom. Und dem haben eindeutig die Japaner getrieben. Damals Marantz Receiver, Technics, Kassette, Verstärker, Tuner. Diese Türme, die nachgerade Betaltare waren, von denen wir damals setzten. Und also weiß ich was, Doors oder Janis Joplin oder später Barry White und George Benson da aufgenommen haben, weil eben Schallplatten teuer waren. Man hatte ja noch keine CD zunächst. Und saßen also da vor unseren Kassettengeräten, später dann ursprünglich Bandgeräte mit Spulen und später dann Kassette. Das ging ja sehr schnell, weil die Kassette eben viel komfortabler zu handhaben war, wenngleich sie auch nicht ganz so gut klang. Aber saßen wir da Stunden um Stunden, haben die Tapes aufgenommen. Und die große Erleuchtung war dann, als diese von Philips damals ursprünglich entwickelte sogenannte Kompaktkassette ins Auto kam. Mhm. Weil sie eben ermöglichte, unsere Musik in unser Freiheitsmoment Auto zu übertragen. Das war dieses Riesenfreiheitsgefühl. Meine Musik, mein Auto kann ich mitnehmen. Und das war eine unendliche Faszination. Das fing an so Mitte der 70er Jahre und lief bis Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Also diese Zeitspanne 15, 20 Jahre, das war die Hochphase des Autosound. Und es gab ja viele, gerade bei jungen Leuten, Fälle, wo der Wert der Stereoanlage im Auto wertvoller war
als das Auto selber. Ne? Da ist ja auch der Spezialist Rainer Buchmann, den ich ja auch über den Podcast erst so richtig kennengelernt habe. Mhm. Das ist ja eine Riesenfaszination, was der für Autos gebaut hat, wo man immer sagt, das ist eigentlich absurd. Ein Polo, der 8.000 Mark damals gekostet hat, wo er dann nochmal für 30.000 Mark Displays eingebaut hat. Ne?
Ja, ja. Buchmann war also, was Marketing und PR angeht, sicherlich ein sehr, sehr begabter. Und wir hatten sogar damals Blaupunkt hatte einen Beratungsvertrag mit Buchmann. Das heißt, wir lieferten ihm Geräte und er baute sie dann eben in seine Autos ein und war dadurch einfach für uns Blaupunkt damals ein guter PR-Träger, weil dieses Tuning oder sagen wir Autos veredeln, wie man es nennen will, genau in den 80ern eine Welle war, ein Trend. Und Buchmann war ja nicht der Einzige, war eben besonders bekannt geworden durch den Polo-Porsche und andere Sachen.
Genau,
diese Autoveredler oder auch Styling-Garage und andere, die waren für uns immer ein Adressat, wenn es darum geht, Multiplikator zu sein, in eine junge Zielgruppe hinein, die in der Tat ursprünglich mehr Richtung Japaner, Clarion, Pioneer, ein bisschen Panasonic, Alpine kam dann hinzu, weil das war eine Schwäche von Blaupunkt, man zunächst bis etwa 1980 den Trend Kassette unterschätzt hatte. Dort. Wie übrigens alle deutschen Hersteller, das galt genauso für Philips und Grundig, auch Becker. Während die Japaner sehr früh dieses Auto-Reverse-Feature, also dass die Kassette nicht raus und umdrehen muss, sondern umschalten, läuft die andere Richtung weiter, an den Markt gebracht hatten. Und für uns junge Leute, wie ich eben schon erwähnt hatte, das Medium Kassette, eigene Musik mitnehmen können, eine Riesenrolle spielte. Das war die Eintrittskarte der Japaner in diesen Car-Audio-Markt. Die hatten allerdings meistens schlechtere Radioempfangsteile als die Deutschen und namentlich auch schlechter als Blaupunkt. Und insofern war klar, Blaupunkt gesagt, wir müssen das Thema Kassettenkompetenz stärken. Das haben wir dann auch mit aller Konsequenz getan, haben entsprechende Laufwerke eingebaut und so. Und es gab sogar eine Produktlinie, die speziell für jüngere Leute oder für diese Zielgruppe der Soundfreaks zugeschnitten war. Hatte auch ein bisschen anderes Design und so weiter. Also haben wir den Boden gut gemacht, haben uns ganz gut gehalten.
Ich halte mich bei HiFi immer für sehr konservativ und ich finde, es gab immer so zwei Fraktionen. Entweder die das ganz Verspielte haben wollten mit animierten Displays, wie die Japaner gemacht haben. Ich war immer eher so der Blaupunkt-Typ. Nicht, weil ich jetzt bei dir sitze, sondern weil ich so diese Dot-Matrix-Displays toll fand. Also das war einfach alles sehr sagen wir mal, sehr deutsch, wie du es gerade schon gesagt hast. Also das war alles sehr nutzerfreundlich und so. Und gab es irgendein Medium, was du als perfekt für Autoradios gehalten hast? Weil ich denke jetzt gerade an Minidisc.
Ja, Minidisc war ja möglich nur dadurch, dass man Datenkompression macht. Also dieses MPEG-Verfahren, was ursprünglich, ich glaube, vom Fraunhofer-Institut entwickelt wurde. Und eben sagt, ich brauche nicht immer auf der digitalen Ebene die volle Auflösung mit 44,1 oder 48 Kilohertz Sampling-Frequenz und das dann in Stereo, 2x16-Bit. Das kostet ja unglaublich viel Daten über die Zeit. Also ich mache das eben in 12-Bit und kann es entsprechend extrapolieren in der Dynamik dennoch und lasse einfach Informationsbestandteile weg durch einen entsprechenden geschickten Algorithmus, dass man mit normalen Ohren den Unterschied zwischen komprimierter Medium und dem voll nicht komprimierten, linear auflösenden Digitalaudio nicht hören kann. Diesen Unterschied, das war die Voraussetzung für die Minidisc. Und ist heute natürlich auch die Basis für diese ganzen iPods oder MP3-Player, die wir dann später bekamen. War genial, weil eben auch die Minidisc selbst bespielbar war. Möglicherweise, aber ich erinnere es nicht genau, aber möglicherweise einfach durch Sony, die waren die Träger der Minidisc-Entwicklung, keine hinreichend offene Lizenzpolitik gefahren wurde, sodass also nicht genügend Hersteller auf dieses Medium übergegangen sind. Ich denke aber, dass im Wesentlichen auch der Minidisc das Genick gebrochen hat, dass dann sehr schnell die fertig gepresste CD kam, die nur einen Nachteil hatte, sie war nicht selbst bespielbar. Es gab dann später die Ride Once CD, es gab sogar mehrfach bespielbare CD. Das war aber, kam dann nicht in der Wahl. Im Grunde genommen wären wir vermutlich heute noch bei selbstbespielbaren CDs, wenn dann nicht diese MP3-Player, so Festspeicher-Medien gekommen wären, die heute alles beherrschen. Ja. Und vor allem das Thema Streaming eben damals noch gar nicht war, weil es gab noch kein Internet. Es war ja alles damals offline.
Bedauerst du das eigentlich so ein bisschen, dass sich das so, dass die Autohersteller sich das so unter den Nagel gerissen haben mit den eingebauten Displays? Und wir kommen gleich noch auf die Bedienbarkeit.
Also, sie machen es alle gut, finde ich, im Wesentlichen. Alle wesentlichen namhaften Hersteller haben großartige Audiosysteme heute, die nur ganz, ganz schwer, wenn überhaupt, sich toppen lassen durch eine Nachrüstung. Warum ist das so? Weil ich als Autohersteller einen definierten Fahrzeuginnenraum habe, weil es ist ja mein Auto. Okay, das kann variieren in den Innenreflexionseigenschaften, davon abhängig, ob ich da glatte, harte Ledersitzoberflächen habe oder eher einen weichen Stoffbezug und so weiter. Das verändert sich ein bisschen. Aber ansonsten, die Innenraumakustik, wo es eben möglicherweise stehende Wellen, wo es dann Überhöhungen geben kann, punktuell an bestimmten Stellen im Auto oder eben auch Dämpfungseffekte, von vornherein determiniert sind, weil das Auto ja da ist. Ich kenne das Auto ganz genau. Also baue ich meine Lautsprecher natürlich erstmal an die Stellen, wo es einigermaßen passt, was häufig ein Kampf ist dann zwischen den Audioleuten, die natürlich auch innerhalb der Hersteller eine Fraktion bilden, und den übrigen Beteiligten im Karosseriebau,
die sagen, Technik.
Ich habe hier einen wertvollen Raum, du kannst mir hier nicht einfach die Tür da vorne zubauen mit einem dicken 160er Lautsprecher, weil den brauche ich also für meine Elektronik oder Sicherheitselemente oder Statik oder was auch immer. Aber der Witz ist der, dass ich bereits in den spätestens ab den 90er Jahren durch parametrisches Equalizing, wie man das nennt, also nicht nur feststehende Filterfrequenzen, sondern eben bewegliche Filterfrequenzen, Flankensteilheiten, geht jetzt ein bisschen weit, eben ganz präzise die Unlinearitäten im Auto, im akustischen Frequenzgang im Auto ausgleichen kann, weil ja das Auto definiert ist mitsamt seiner Lautsprecher- und Verstärkerbestückung. Das heißt, ich kann genau ausgleichen, fahrzeugspezifisch, wo es akustisch noch nicht stimmt. Und es geht noch weiter. Als dann zunehmend die digitalen Soundprozessoren bezahlbar wurden und auch massenfähig wurden, und das war ja dann ab Mitte der 90er in der Breite der Fall, kann ich zusätzlich raumakustische Effekte, ich kann Halleffekte schaffen, ich kann bestimmte Raumakustiken simulieren, was bis dahin gar nicht möglich gewesen wäre, durch digitales Soundprocessing. Und wenn ich das eben auf mein Auto fahrzeugspezifisch abgestimmt als Hersteller tun kann, dann tue ich mich ja irrsinnig schwer als Nachrüster, der eben
das noch besser zu machen.
Wir haben das bei Blaupunkt übrigens versucht, ansatzweise durch so eine Parametric Sound Amplifier, in denen wir also Verstärker anboten, die dann, in die man dann jeweils fahrzeugspezifische Equalizer-Module einsetzen konnte, um genau dieser erstausrüstungspotenziellen Entwicklung entgegenzuwirken auf der Nachrichtenseite. Erwies sich dann allerdings als logistisch außerordentlich schwierig, weil jeder Autoradiohändler dann im Prinzip, 50 Parametric Sound Equalizing Module haben musste für Corsa, Fiesta, Sierra, E-Klasse, C-Klasse, 3er, 5er, 7er und so weiter. Unendlich viele Modelle.
Und wahrscheinlich war man preislich dann auch schon wieder an den Serienherstellern dran.
Ja, die Nachrüsterei, das war ja auch ein Grund für den K-Audio, für den Nachrüstboom damals, war eben doch immer noch für den Konsumenten günstiger als die Erstausrüsterei. Also ich muss grob sagen, für so ein normales Kompaktauto der 70er Jahre, 80er Jahre, Golf, weiß ich, kostete eine Radioanlage. Ich rede noch gar nicht mal von Kassette. Einfach nur ein Stereoradio, zwei Lautsprecher oder vielleicht vier mit einer Antenne. War kaum darstellbar unter 1000 D-Mark. In der Nachrüstung, also beim Händler so oder auch teilweise Werkstatt, sagen, eine Autowerkstatt, Bosch, Servicebereich, wo auch immer, ging das für 500. Mhm. Gleich gutes Radio, gleich gute Lautsprecher. Nachrüstung. Woran lag das? Weil die Erstausrüster anders kalkulierten. Aufgrund ihrer immensen Overheads, die sie haben, und einfach auch die auch zunächst beobachtet und auch die Leute kaufen es ja. Und die, so und so viel Prozent derjenigen, die es nicht ab Werk mit Radioanlage, nur gut, die können wir dann verzichten. Mhm. Aber auf die hat man dann eben ab Mitte der 90er Jahre nicht mehr verzichtet.
Und genau,
hat die sich
alle gegriffen, ja.
Fair enough, kann ich nur sagen. Ja. Es gibt granatenmäßig gute Soundsysteme bei allen Premium-Leuten. Die arbeiten dann vielfach mit Labels zusammen oder stützen sich auf Marken, die es der Heim-Hi-Fi-Branche eine tolle Reputation haben. Burmester zum Beispiel, eine tolle Systeme. Harman Kardon, Bose.
Bose sowieso in jedem Auto, ne?
Solche, ja, teilweise. Bose fing damals an, bei Mercedes. Mhm. Erste Bose Soundsystem für die W140er S-Klasse, den Kohl Mercedes. Fantastisch damals. Das hat mich sehr beeindruckt, weil die Bose-Leute damals eben auch Verkaufsförderung und in gewissermaßen Promotion machten in der Mercedes-Benz-Organisation. Das war abgestimmt mit der MBVD, dem Vertriebs- und Handelsmarketing-Bereich bei Mercedes. Und ließen, ja, das war sehr, sehr gut. Ich habe dann auf der Blaupunkt Bosch-Seite das auch entriert, auch mit Mercedes für die Navigationssysteme, die wir ja ab 95 war es, glaube ich, für Mercedes lieferten, später auch für andere Hersteller. Also dieses Thema Erstausrüstungs-Koop-Marketing, kann man sagen, das war ein absolutes Novum, auch für uns damals bei Bosch. Nicht? Und das ging ganz gut. Mit dem haben wir später auch mit Audi noch gemacht. Das war auch ein Kunde, war dann auf der Navigationsseite, Co-Marketing sozusagen. Aber das hat seine Grenzen. Denn dieses Co-Marketing von Zulieferern in die Vertriebsorganisation und auch in die Vertriebskommunikation des Autoherstellers hinein hat eben aus Sicht des Autoherstellers zu Recht das Risiko eines trojanischen Pferdes. Nicht? Weil dann kommt plötzlich Jack in the Box und es ist ja gar nicht der, was ich, BMW, Mercedes, Audi oder Porsche oder wer, der es macht, sondern das ist ja der Blaupunkt. Oder womöglich die Motorsteuerung. Das ist ja gar nicht der Autohersteller, das ist der Bosch oder sonst wie. Ja. Und da können unter Umständen Kernkompetenzen der Autohersteller eine Außenwirkung gegenüber dem Verbraucher auch gefährdet sein dadurch. Also derzeit dann kamen viele selbsternannte Berater auf uns als den damals eben doch oder nach wie vor weltgrößten Zulieferer, so, ja, ihr müsst mehr Ingredient Branding machen mit eurer Marke. Das heißt, es ist eine Strategie wie damals Intel-Prozessoren, die eben...
Stimmt, Intel Inside.
Ja, Intel Inside war das Thema.
Stimmt.
Ja, das muss doch in der Autowelt genauso möglich sein für einen Zulieferer. Ich stellte sehr, sehr schnell fest, dass diese Analogie einfach nicht zutrifft in dieser Branche. Also erstens mal wäre es uns nicht möglich gewesen, so wie seinerzeit Intel, die Werbung unserer Kunden bis zu 50% zu bezahlen, wenn die unten das Intel Inside Bamble drauf machen. Stell dir das mal vor. Also das war mal der erste Unterschied. Zweitens wäre es völlig vermessen zu behaupten, dass das Teil eines bestimmten Zulieferer X nun also die Performance des Endproduktes zum ganz überwiegenden Teil determiniert, so wie das bei Computern der Fall war. PC seinerzeit, da ist mir ja im Grunde genommen egal, wer das Gehäuse baut. Das Design, dann geht es ja um die Performance der Elektronik. Und die war natürlich sehr, sehr stark bestimmt seinerzeit. Die Intel-Prozessoren, die ja mehr oder weniger immer generationsweise synchron liefen, mit den jeweiligen neuesten Softwares von Microsoft. Ja. Das kennt man schon. Eine ganz andere Situation. Also überhaupt nicht zu vergleichen mit der Autoindustrie. Und das war einfach eine Lernkurve, die wir damals gemacht haben. Und sehr schnell, ich damals, also das machen wir nicht mit, das dient nicht unseren Kunden. Stichwort Markenverwirrer. Es wird auch Markenabhängigkeiten schaffen. Der OEM, der Autohersteller, will sich auch seine Freiheit erhalten, mal von diesem, mal von jenem Zulieferer zu kaufen, um letzten Endes auch verhandlungsfähig zu bleiben. Schon das wäre ja gar nicht möglich, wenn er sich irgendwie nach außen hin auf einen Zulieferer kapriziert. Nein, das Thema ist gegessen in der Branche.
Du hast dann trotzdem eine Idee gehabt, wie man Bosch vielleicht ins Zentrum der Aufmerksamkeit packen kann.
Ich war damals zuständig für sozusagen die Außenkommunikation des Unternehmens in Sachen Automotive-Technik. Mhm. Immer nur Zulieferer, nie Hersteller. Wird auch nie anders sein, denke ich. Und schlichte Tatsache ist eben, dass Bosch der, soweit man weiß, weltälteste Zulieferer in der Automobilbranche ist. Ich meine, 1902 Hochspannungszündung, Zündkerze, Bosch-Erfindung, ermöglichte überhaupt erst den zuverlässig hochdrehenden Ottomotor. Es gab vorher schon den Bosch-Magnetzünder, aber das war eben noch Niederspannung und war eben mechanisch auch problematisch, weil da war ein Abreißfunken dann im Brennraum, da war ein bewegtes Teil im Brennraum, das war noch nicht der Durchbruch. Der Durchbruch war tatsächlich Gottlob Honold, der bei Bosch Chefingenieur war, würde man heute sagen, eben auf die Idee kam zu sagen, ich schraube ein festes Teil in den Brennraum mit Kathode, Anode, also zwei Kontakten, zwischen denen ein Funke überspringt, wie ein Blitz eben auch überspringt. Und dafür brauche ich Hochspannung. Und deswegen musste der Zünder entsprechend Hochspannung liefern. Und dann hatte man ein fest eingebautes Teil im Brennraum und das hieß Zündkerze.
Bumm,
da haben wir es. Damit, das war tatsächlich der Ausgangspunkt für Bosch als bedeutenden Zulieferer. Mhm. Na gut, und über diese Geschichte zu sprechen, ist ja legitim. Das war damals jemand, der mich in Stuttgart darauf aufmerksam hat, warum sprecht ihr eigentlich nicht über eure faszinierende Geschichte, die ja dann über viele Facetten dann lief, über die verschiedenen Generationen. So, naja, gut, gucken wir mal. Da gibt's jetzt die eine oder andere Automesse in Essen oder auch in Stuttgart später. Da können wir ja mal drüber reden. Stellte also fest, in unserem Archiv sind wunderbare Sachplakate aus den 20er Jahren. Nicht zuletzt das berühmt gewordene Motiv der Zündkerze mit dem platzenden Funken von Bernard. Sogar im Museum of Modern Art hängt heute, also auch künstlerisch, grafisch, einfach reizvoll. Ja, lass uns einfach mal drüber sprechen. Und ein paar Kollegen, Freunde, halfen also damals bei diesen Messeauftritten, diesen ersten von Bosch. Und das Glück war, dass damals der zuständige Geschäftsführer oder Geschäftsführungsmitglied bei Bosch einen gewissen Sinn für Marketing hatte und erkannte, dass die Technik, automotive Technikgeschichte von Bosch ein Markenfaktor ist, vielleicht nicht der entscheidende, aber mit einem Faktor, der für den langjähriger Kompetenzbeweis der Marke Bosch, was letzten Endes dazu beitrug, dass dann ein spezieller Klassikbereich bei Bosch gegründet wurde, den man im Internet sich anschauen kann und der natürlich auch heute noch weiterhin auf Oldtimer-Messen präsent ist, teilweise in Oldtimer-Zeitschriften Flagge zeigt. Das ist ganz schön. Das war eine schöne Zeit, das so aufzubauen.
Und ihr könnt auch Steuergeräte oder was ihr damals programmiert habt oder ESP-Steuergeräte oder sowas, fangt ihr da jetzt auch an, sowas nachzuproduzieren?
Steuergeräte, schwieriger Fall, weil
das höre ich immer wieder.
Ja, das hat zwei Dinge. Erstens gibt es oder gab es spezifische elektronische Bauelemente, ASICs, die heute nicht mehr hergestellt werden. Das heißt, man ist in dem Bereich teilweise darauf angewiesen, alte Steuergeräte auszuschlachten. und elektronische Bauelemente zu prüfen, auf ihre Weiterverwendbarkeit und sie neu einzusetzen. Das ist der eine Punkt. Die Software ist was ganz anderes, der sogenannte Quellcode, ist quasi proprietärer Teil des OEM, des Autoherstellers und so weiter. Mhm. Und man das nicht ohne weiteres wiederverwenden kann. Also da ist ein enges Zusammenspiel mit den Herstellern erforderlich. Steuergerät ist ein besonderer Fall vom Klapperstorch und wird es nebenbei bemerkt auch immer mehr sein und auch bleiben, weil natürlich spätestens ab den 80er Jahren immer mehr Elektronik in die Autos reingekommen. Deswegen heißt es ja heute nicht umsonst Vorsicht mit dem Erhalt und der Restauration von Youngtimern, die für Elektronik an Bord haben. Das ist so ein bisschen wie bei klassischen, was ich, HiFi-Geräten.
Ja, stimmt.
Solange die Elektronik, wie man so schön sagt, diskret aufgebaut ist, das ist also einzelne Widerstände,
solange es Lötbar ist sozusagen,
gibt, oder einfache Transistoren, genau, solange man nicht noch löten kann, dann, das gilt eben übrigens auch für Steuergeräte, für Motorsteuergeräte. Also in den 70er Jahren waren die noch weitgehend diskret aufgebaut. Es gab meines Wissens kaum ICs, in den frühen 70ern jedenfalls. Die lassen sich noch reparieren. Je jünger sie sind, desto schwieriger wird die Geschichte.
Wann weiß ich eigentlich als Kunde, ob ich zu Bosch muss? Weil die ganzen Hersteller haben ja auch Klassikerabteilungen eigentlich. Und normalerweise würde ich jetzt sagen, wenn ich jetzt einen alten BMW oder Mercedes oder was fahre und da ist der Scheinwerfer kaputt, da kümmere ich mich ja nicht drum, ob es jetzt von Bosch oder von was weiß ich wem kommt, sondern dann gehe ich zu Mercedes und sage, ich brauche einen Scheinwerfer.
Ja, auch auf die Gefahr hin, jetzt eine markenlastige Antwort zu geben. Wenn du einen alten Mercedes hast, bist du noch relativ gut dran. Erstens gibt es Mercedes-Servicebetriebe, Partner, Händler, Niederlassungen, die schon von sich aus auf Service von klassischen Autos spezialisiert sind. Und dann auf das vergleichsweise wirklich gut sortierte Teilesortiment von Mercedes-Benz Classic, das ist ja ein hauseigener Bereich, in Fellbach zurückgreifen können. Bei anderen Marken, auch deutschen Marken, ist das vorsichtig formuliert schwieriger, auch in deren Klassikbereichen.
Okay.
Es gibt eben.
Und das federt dann Bosch ab, oder versucht das ein bisschen in dem Bereich?
Ja, also Bosch liefert teils die Teile natürlich auch direkt an die OEMs und deren Klassikbereiche, teilweise auch über die Bosch Service Organisation, die Classic Partner. Also werden sowohl als auch beliefert.
Glaubst du eigentlich, dass so 3D-Druck da künftig eine große Rolle spielen wird?
Naja, der 3D-Druck ist halt langsam und du brauchst eben, es geht ja nicht darum, dann den 3D-Drucker anzuschalten und rattern zu lassen, du musst halt einen Teil erstmal digitalisieren. Mhm. Und dieser Digitalisierungsprozess, speziell wenn es eine komplexe Form ist, ist schon mal sehr, sehr zeit- und auch kostenaufwendig. Mhm. Wenn du dann einmal den Datensatz hast, ist es gut. Man hat ja schon vor vielen Jahren gesagt, im 3D-Druck liege die Zukunft. Mhm. Ja, teilweise ist das so. Also ich hatte neulich mal den Fall, wo ich einen Teil eigentlich nachbrauchte und so weiter und telefonierte mit einem 3D-Drucker. Das war eine ganz einfache Kunststoffabdeckung. Ich kann kein komplexes Teil. Ich bin gefragt, ja, was kostet denn das dann? Die Stückzahl ist nachher wurscht. Aber das Digitalisieren dieses einfachen Plastikteils, da rechnen sie schon mal mit 300 Euro.
Okay.
Ja, und das war kein komplexes Teil, ein schlichter Kunststoff. Also nicht irgendwie ein Sicherheitsteil, wo es also um Festigkeiten und so weiter geht. Also 3D-Druck spielt im Klassikerbereich durchaus heute eine Rolle, aber es ist teuer.
Du wolltest jetzt gerade keine Marken nennen, aber glaubst du, Mercedes ist tatsächlich in die Historie am ehesten verliebt, in die eigene Historie, und andere dienen das so ein bisschen stiefmütterlich, bewusst?
Nein, ich meine, andere Marken haben natürlich auch eine großartige Heritage-Geschichte. Mhm. Nur einen eigenen Klassikbereich aufzubauen und dann laufend zu betreuen mit den einschließlich deren Strukturen und das dann nach Werksmaßstäben kostet halt Geld. Mhm. Und man kann sich anschauen, dass einige Marken relativ intensive in den jeweiligen Zielgruppen, also Oldtimer-Messen, Oldtimer-Magazinen, teils auch ein bisschen in die Clubszene hinein, durchaus PR- und öffentlichkeitsarbeitsleitig aktiv sind. Nur wenn es denn eben um die handfeste Teileversorgung geht, sieht es eben schwächer aus. Und da ist, finde ich, nach meinem Eindruck, Mercedes eine relativ rühmliche Ausnahme. Andere Hersteller, da wird es dann doch arg dünn, wenn man spezielle Teile sucht. Gott sei Dank gibt es eine sogenannte Independent Aftermarket-Szene, ganz stark bei den Engländern, wie man weiß. Da gibt es ja etliche Teilezulieferer, die Szene ganz gut versorgen können. Teilweise dann eben mit Teilen, die nicht unbedingt nach hiesigen Qualitätsmaßstäben gefertigt sind.
Bei Engländern fällt es aber nicht auf.
Das stimmt. Also zum Beispiel konkret kann man ein Beispiel nennen, Jaguar, Zündverteiler. Da ist eben der Verteilerfinger, wenn das kein Originaler von damals ist, wenn der eben nachgefertigt ist, dann brennt er eben dauernd durch. So habe ich es selber erlebt. Nicht? Also es gibt eben diese, die nachgefertigten Teile haben, da wo es drauf ankommt, und das ist bei der Zündung natürlich der Fall, das war jetzt kein Bosch-Produkt, ausdrücklich gesagt, okay, sondern eher vom Prince of the Darkness, wie man ihn nennt, weil es halt günstiger war. Ja, ja, die Marke gibt es ja nicht mehr.
Lukas, oder?
Ja, genau.
Ja, okay.
Da ist man dann teilweise gezwungen, auf modernere, in dem Fall also eine elektronische Zündung, aufzuweichen, damit es halt zuverlässig funktioniert. Das Verhältnis des heutigen, modernen, naturgemäß in die Zukunft gerichteten Architects zur eigenen Modellgeschichte ist mitunter ambivalent. Weil man es immer wieder beobachtet, dass die Zuschauer, Leute auf der Straße sagen, hey, der alte ist ja viel charmanter als der moderne Wagen. Er ist ja viel schlanker und schön
cool. Lacht einen freundlich an.
Tolle, richtig. Und er hat noch richtig zwei runde Augen und lächelt einen an. Und viele, so ganz, gar keine Fachleute, empfinden eben alte Autos als ganz besonders sympathisch. Und dann steht ein modernes Auto desselben Herstellers daneben und sagt, also diesen Sympathiefaktor hat der moderne nicht. Das kann er aus dem Zeitempfinden einfach auch nicht haben. Es ist ja ähnlich so, wie wenn ich sage, ein altes Gebäude beispielsweise hat einen besonderen Charme und der moderne Bau daneben, ja, der ist ja nicht. Ja, das ist immer aus der Sicht einer bestimmten Zeitepoche heraus. Aber das erklärt, überspitzt formuliert, eine gewisse Scheu oder Angst sogar des modernen Marketings vor dem Charisma oder dem Charme der Vergangenheit. Insofern werden auch Autohersteller immer vorsichtig sein, wenn es darum geht, mit Klassik oder mit klassischen Modellen, und es gibt ja, weiß Gott, sehr legendäre klassische Modelle bei fast allen Herstellern, die nun also heranzuziehen als sozusagen historischen Beweis für die Kompetenz, und damit verkaufe ich jetzt das moderne Auto. Weil das ist eben ein Stück weit trojanisches Pferd für das Gegenwartsmarketing. Und deswegen ist dieses Verhältnis des heutigen, istzeitlichen Geschäfts zur Historie aus Marketing-Sicht ambivalent.
Ich beobachte bei mir jetzt, ich habe fast gar kein Interesse mehr an neuen Autos gehabt, seitdem ich diesen Podcast mache. Und je mehr ich über die alten, charmanten Dinge rede, desto besser gefallen mir auch neue Autos. Ich will jetzt nicht sagen, dass mein Herz da unendlich dran hängt, aber ich finde, auf die Marke zahlt das total ein. Und der ganze Charme ist ja einfach, du kaufst eine Marke. Du kaufst vielleicht jetzt nicht unbedingt einen kleinen BMW, weil du den Dreizylindermotor so toll findest, sondern du kaufst einen BMW, weil du die Marke toll findest, vielleicht aus dem Charakter der Vergangenheit heraus. Und mir geht das so, dass ich die Marken besser finde.
Ja, sehr guter Punkt. Also vielleicht noch eins vorweggeschoben. Es ist ganz interessant, dass am Oldtimer-Markt diejenigen Marken, die es heute nicht mehr gibt, beispielsweise Borgward, in ihren Marktwerten tendenziell niedriger gehandelt werden als vergleichbare Klassiker von Marken, die heute noch bewirtschaftet werden. Das ist quasi der empirische Beweis dafür, dass eine noch lebende Marke auch im Klassikerbereich höher estimiert wird als Marken, die es nicht mehr gibt.
Das strahlt hin und her
sozusagen. Isabella war zu ihrer Zeit ein super Auto und ist heute relativ niedrig bewertet. Marken sind eben Haltegriffe in diesem Ozean der Informationsüberflutung, der wir mehr denn je ausgesetzt heutzutage. Und woran soll ich mich festhalten, wenn ich an einem Markenversprechen? Ich meine, das ist Ursuppe des Marketings, dass man eben sagt, die Marke ist im Grunde genommen mein höchstes Gut und darauf, das heißt ein Qualitätsversprechen, ein gewissermaßen ein Performance- und Charakteristikversprechen, was mir jede Marke gibt. Hm. Also selbst wenn ich mich für Autos gar nicht interessiere, weiß ich eben, was mir ein Toyota bieten wird an Qualität, an Konzeptqualität, und ich weiß auch, was mir ein BMW beispielsweise bieten wird an
Qualität,
Performance, Fahrcharakteristik. Marken stehen für gewisse Charakteristika. Und sie werden ja auch ganz geschickt, muss ich sagen, trotz aller Plattformstrategie von den großen Konzernen andersweise erhalten, nicht? Auch wenn Autos verschiedener Konzernmarken auf den gleichen Plattformen fußen, versucht man immer noch, ihnen ein Stück Markencharakteristik zu erhalten. Aber das ist den Fachleuten natürlich völlig klar. Ich wollte noch eines nachfügen. Für mich, und da geht es mir, glaube ich, ähnlich wie dir, es ist keineswegs so, dass ich nur klassische Autos estimiere, weil sie besonderen Charme haben. Für mich ist das ein Kontinuum. Und ich kann mich genauso an den Meriten moderner Technik erfreuen, an ganz neuen Autos, wie an alten Autos. Ich habe mal gesagt, Oldtimer faszinieren in ihrer Charakteristik aus ihrer Zeit, weil es Autos von damals gibt. Umgekehrt faszinieren eben moderne Autos, weil es Klassiker gibt. Also es ist ein Thema, was ganz in der Tat sich gegenseitig befruchtet. Was auch letzten Endes betriebswirtschaftlich erklärt, dass ein Stück weit Klassikpflege durch die Werke schon Sinn macht. Nur, wie schon gesagt, ein bisschen ambivalent, wenn es um einzelne Modelle geht. Und es kostet schlussendlich auch Geld, das zu machen.
Was ist für dich, jetzt kommen wir mal auf, nicht auf deine Autos zu sprechen, aber was macht ein Auto begehrens- und vielleicht sammelwert?
Auto ist ein soziales Phänomen, das ist natürlich zunächst eine banale Aussage, klar ist es das. Es ist der große Freiheitsbringer und es ist für, ich sag das jetzt mal so, uns Deutsche, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg auf die Welt gekommen sind, natürlich das große Coming-out gewesen. Es ist ein Stück, sage ich es jetzt mal so, nachgerade nationaler Stolz, dass eben deutsche Autotechnik weltweit diese großartige Reputation sich geschaffen hat, durch Fleiß, durch eben die Aufbaujahre, Grundlagen gelegt, spätestens nach Gründung der Bundesrepublik, dann im Wesentlichen in den 50er Jahren ging es los, welches ein Stück weit, ohne jetzt nationalistische Muster bedienen zu wollen, ein Stück weit Nationalstolz, aha, du bist aus Deutschland, oh ja, good German car. Das ist ja so gewesen, überall, wo du hin willst auf der Welt, also kannst du in die hinterste Ecke der Welt, Germany, also gut, Mercedes, nicht? Oder sowas. Das ist so das, die klassische Reaktion, ganz einfacher Menschen irgendwo draußen in der Welt. Das hat uns ein Stück weit stolz gemacht und hat uns natürlich auch daher besonders getroffen, als dann die Geschichte mit dem Dieselabgasskandal plötzlich eben German Reputation in toto, also nicht nur die betroffenen EA 827 Motorengeneration, sondern uns alle irgendwo mit betroffen hat, mit dieser idiotischen, meines Erachtens idiotischen Folgewirkung, dass plötzlich also die Take-Rates beim Diesel runtergefallen sind und die Leute Angst hatten. Das lag allerdings dann daran, dass natürlich dann die diversen einschlägigen Abmahnvereine, man kann sie auch anders nennen, dafür gesorgt haben, dass plötzlich Angst entstand, kann ich mit dem Ding noch durch in die Innenstadt fahren oder ist das überhaupt noch zukunftssicher oder wie oder oute ich mich da als Umweltschwein? Alle diese Ängste, die sozialen Ängste und auch Verfügbarkeitsängste sind dann in Folge dieser sagen wir mal, Abgasskandal, der nun eben bekanntermaßen deutschen Herstellern ausgegangen ist. Das hat uns alle sehr, sehr betroffen gemacht. Und ich leugne nicht, dass ich neulich mal bei Freunden in Stuttgart gehört habe, Kinder, habt ihr irgendwie nicht das Gefühl von Party over? Und das war noch vor Corona. Mhm. Und dann guckten die mich so an und sagten, ja, wir haben so ein bisschen das Gefühl, Party is over. Gibt keine tollen Achtzylinder-Motoren mehr. Es gibt dieses freie Sky is the limit, was ja nicht einfach nur primitives Power-Gehabe ist, sondern war schön, dass es solche starken Autos gab. Ist ja immer noch die Frage, wie man mit denen umgeht. Das ist uns ein bisschen der Spaß genommen worden. Mhm. Das ist so ein Gefühl. Ich spreche jetzt von der Zeit bis Januar 2020, nicht? Da schlich sich schon. Ich glaube, das gilt für die ganze Autoindustrie. Das ist einfach schade. Jetzt kam dann kurz danach diese Corona-Geschichte, von der ich ja glaube, dass sie, wie schon gesagt, mittelfristig überwunden werden wird. Und dann kommt eben dazu, dass zumindest in der EU eben einfach dieses doch ziemlich restriktive CO2-Limit herrscht. Und das ist natürlich mit ein Treiber für die Autohersteller auch, weil sie gar nicht anders können. Weil ich einfach mit reiner Verbrennertechnik in Richtung 3 Liter Verbrauch nicht mehr komme, jedenfalls nicht mehr bei ausgewachsenen Autos auf dem heutigen Sicherheits- und Komfortniveau,
wie wir es kennen. Ne?
Ja. Nicht? Also das ist eindeutig vorschriftsgetrieben. Der Hintergrund dieser ja wirklich sehr scharfen EU-Restriktion ist eben der, dass der CO2-emittierende Sektor Verkehr anders als alle anderen Sektoren, als da wären Kraftwerke, Industrie, Landwirtschaft, Hausbrand oder Hausklimatisierung, die alle das Globalziel der EU, die Emissionen deutlich zu senken gegenüber 1990, ab da rechnet man, da im Zielkorridor sind, mit Ausnahme des Verkehrs. Und deswegen hat die EU gesagt, nach dem Motto der Gleichbehandlung, hier muss auch der Verkehr runter. Mhm. Wenn natürlich der Verkehr zugenommen hat, wir hatten es vorhin schon an einer anderen Stelle, ja, dumm gelaufen. Nicht? Also das, die Autos verbrauchen in der Regel nicht mehr. Lassen wir mal den Sondereffekt des SUV, was natürlich
Luftwiderstand
wie Würstelbude hat. Also das ist natürlich unglücklich. Nicht? Aber okay, also normalerweise natürlich schon die Autos effizienter geworden. Nicht? Also die sind da in einer verdammten Zwickmühle. Und das ist natürlich auch der Hintergrund, weswegen du heute so viele Vierzylinder-Turbos siehst. Nicht? Und eben immer weniger Sechszylinder.
Das aber ich meine, die Zwickmühle haben sich auch selber gemacht. Die haben ja irgendwann angefangen, die Autos zu bauen und das mit teuren Marketingmaßnahmen unterstützt und irgendwann haben die Leute gesagt, ach, das finden wir eigentlich ganz gut, hoch zu sitzen und kam das nicht von Seiten der Industrie, dass sie gesagt haben, jetzt müssen wir mal was Neues machen.
Das erste SUV war bekanntlich der Range Rover, der kam glaube ich 1972 oder so.
Aber das war ja noch mehr Geländewagen, oder?
Ja, das war schon ein sehr luxuriöser Wagen. Das Automodell aus dem Kontext seiner Zeit repräsentiert natürlich einmal zu einer gewisse technische Ära, was damals technisch möglich war. Stichwort Einspritzsysteme, erste elektronische Einspritzsysteme, ABS, zum einen also in technischer Hinsicht und zum anderen eben auch natürlich ein Stück weit Sozialgeschichte. Nicht? Also wer Porsche fuhr, war natürlich exponiert, brauchte dadurch natürlich auch ein Stück weit Mut. Es gab ja damals ziemlich erheblichen sozialen Referenzdruck, dass also, wer sich einen Jaguar leistete, ich weiß das noch aus Hamburg, galt möglicherweise als Parvenu. Der solide Kaufmann fuhr vorsichtshalber doch eher Mercedes, auch weil der Mercedes ganz ohne Zweifel das zuverlässigere Auto war, als der Jaguar, der ja damals schon qualitativ so seine Besonderheiten hatte. Steht also für eine gewisse Klientel. Und so gesehen müsste man eigentlich, wenn es um rein Gesellschaftsgeschichte geht, jetzt anfangen, Käfer zu sammeln. Oder Kadett, oder Rekord, oder Taunus, oder so, weil das ja die Autos waren, die Leute damals gefahren haben. Mhm. Und nicht irgendwelche Supersportwagen oder Traumcoupés. Das ist ja leider heutzutage auf Oldtimer-Messen. Dann gehst du über die Messe oder guckst dir die Anzeigen an und dann scheint die ganze Oldtimer-Welt damals, wird die Autowelt damals nur aus Supersportwagen bestanden oder meistens alles offen. Das ist ja völlig verzerrt. Das liegt ja leider daran, dass eben die Alltagsautos von damals eben, ob ich jetzt an einem Kadett Blech schweiße oder an einem, weiß ich, Ferrari, der Aufwand ist im Prinzip derselbe. Und errechnet sich nur eben sehr viel besser. Ja. Nicht? Und deswegen sind eben die einfachen Autos damals weggeschmissen worden. Es ist ja völlig nicht repräsentativ, was man sieht. Was übrigens dazu führt, dass man auf Oldtimer-Veranstaltungen, Oldtimer-Rallys, häufig ein einfacher alter Käfer, der schön original ist, oder ein Kadett oder weiß ich, mehr Applaus erntet als der 197. Flügeltürer. So toll der Flügeltürer ist, aber die Leute sehen ihn halt viel zu oft. Oder den, keine Ahnung, Porsche 911 ist ja ein tolles Auto, aber naja, man sieht ihn halt eigentlich viel zu oft. So, und sie sind aber wie Zeit und stehen einfach für eine gewisse Klientel. So war zum Beispiel das BMW Coupé E9, über das wir sprachen, 3 Liter CS, CSI. Ja, das war eben derjenige, der eben nicht diese gewisse behäbige Gesetztheit eines Mercedes wollte, der ein bisschen sich sportlicher gab. Typischer Zielgruppenprotagonist war der damals zweifellos sehr gut aussehende Hans-Joachim Fuchsberger.
Stimmt.
Nicht, der ein smarter Typ war, ja. Leicht angegraut schon, aber eine gewisse Sportlichkeit ihn umwehte. Der war für BMW der perfekte Produktbotschafter damals und der fuhr im BMW Coupé, ganz klar. Und gut, und der Porsche war natürlich immer ein bisschen zuständig, wobei natürlich die Zielgruppe damals, bis in die 60er Jahre hinein, schon ein bisschen anderer war als heute. Aber gut, ich meine, damals sind eben auch ganz andere Stückzahlen gefahren. Und wenn wir wiederum an Ferdinand Piech denken, hab ihn selig, der eben sagte, unter 200.000, schon damals, vor über 10 Jahren, das gesagt hat, unter 200.000 Einheiten im Jahr kannst du als Hersteller eigentlich gar nicht existieren. Ja, dann war eben richtig, was unter Wieneking eingeleitet wurde. So sehr wir diese SUV-Geschichte dann auch beklagen mögen.
Sie hat Porsche gerettet, einfach.
Ja, natürlich war der Cayenne eine Gelddruckmaschine. Fair Enough noch dazu auf der ja wirklich guten Touareg-Plattform, die ja wiederum nur möglich war, weil unter Piëch der Vetter entstanden ist. Das heißt, diese sozusagen Top-Plattform von Volkswagen, die dann auch den Bentley ermöglicht hat, den kompakten, den sogenannten Midsize-Bentley, fußen ja alle auf dieser einen, damals unter Piëch betriebenen Top-Plattform des Konzerns. Mhm. Das muss man also fairerweise alles miteinander zusammen sehen. Naja, und mir geht es also bei klassischen Autos, Oldtimern, die ich so mag oder auch sammle, nicht um Exklusivität. Das ist nicht mein Ding. Also es ist auch nicht, ich habe auch nicht irgendwie eine Armbanduhr, die möglichst viele Leute nicht haben, weil es besonders exklusiv wäre, sondern mir reicht ein solider, sehr guter, solider Traktor. Und so reicht mir eben auch ein sehr guter, solider Traktor auf der Sportwagenseite. Weil ich, was mich immer ungemein gereizt hat, ist diese Klassenlosigkeit. Das klingt vielleicht ein bisschen arrogant. Jemanden, der sagt, ich habe hier so Porsche oder ein großes BMW-Coupé, dass der von Klassenlosigkeit redet. Aber ich meine das so. Ich muss dann nicht noch Maserati, Ferrari, Lamborghini oder sonst wie sein.
Du sammelst keine Lamborghinis?
Nein.
Und das gefällt mir am allerbesten. Du hast nicht nur ein Auto über die 30 Jahre zum H-Kennzeichen geführt. Und zwar als Erstbesitzer. Unter anderem ein E30 325 Cabrio.
Ja.
In schwarz, Uni mit schwarzem Leder. Ja. So der Klassiker. Und ein 7er, ein E32 ist das,
ja,
oder?
Ja.
Mit dem 211 PS Motor. Das ist auch so toll, dass du nicht sagst, es muss der größte Motor sein, ja, den ich mir kaufe, sondern das war damals als Alltagsauto geplant.
Ja.
Und es ist ein bildschönes Auto, auch schwarz, Uni, handgeschaltet. Ja. Als 7er, das ist ja auch schon mal sehr speziell.
Ja, also das macht Spaß. Die schielvollste Art, Oldtimer zu bekommen, ist schlicht behalten. Das Tollste ist, ich habe einen Freund, der lebt in Stuttgart, ein großartiger Kerl, der hat einen Mark II. Den Mark II hat er vor knapp 50 Jahren als Gebrauchtwagen gekauft in der Schweiz. Okay, nicht neu,
ja,
weil
ja.
Hatte damals einen Normalverdiener letztlich, hat den gekauft und einfach nur behalten und hat dieses Auto bis heute vollkommen original. Das ist so toll. Also wenn man so ein Ding einfach lange hält, für diese Beständigkeit braucht man offensichtlich auch die richtige Mentalität. Ja, es macht Riesenspaß. Also das ist jetzt, ich glaube, das insgesamt habe ich, wenn ich rechne, schon 4 BMWs über die H-Kennzeichen-Grenze gewahrt. Einen davon habe ich nicht mehr, aber das macht großen Spaß, ja.
Und ist denn eins quasi dein erstes Auto?
Ja, ich habe einen 02, diesen wunderbaren BMW 02, 1600-2,
ja,
als Zweitürer, um ihn zu unterscheiden zwischen dem damals parallel gebauten viertürigen BMW 1600, der dann allerdings sehr schnell durch den 1800 ersetzt wurde. Dann hat man es für Einfachheitsgründen umbenannt in 1602 oder eben 1802 200, weil das war mein Jugendauto. Und das ist diese Alpina-Geschichte, dass der 1502 etwas behäbig war und dann also dank einer Buchloher Doppelvergaseranlage mit Elektrolüfter ein bisschen fixer. Ja, das ist ein Stück weit Jugend zurückgeholt.
Und das hast du damals gemacht? Du hast ihn damals bei Alpina tun lassen?
Ja, ja.
Und das war ja eine Firma, da hast du ja noch den Bovensieben selber das Ding einbauen sehen.
Ja, damals habe ich war dort kurz im Büro, der Bovensieben wurzelte da im Hintergrund durch sein Büro und ihn dann später auf einer IAA, da war ich dann bei Bosch und Schlips und Kragen und so weiter und entdeckte ihn auf irgendeiner IAA, lief er da oben, war auch schon bejaht, selbstverständlich, und habe ihm diese Geschichte erzählt, wie ich damals zu dem 02 und so weiter, und er hat einfach so nett reagiert, dass ich möchten Sie ein Glas Wein, dann ist er da wirklich mit seinem hohen Alter, kam er da persönlich angeschlurft und hat mir da einen Rotwein, der hervorragende Rotwein erhandelt, dort kredenzt, das hat sehr viel Spaß gemacht, das ist das Leben eine Art und Weise, mit Leuten umzugehen, die wirklich Format hat. Das ist eine tolle Firma. Also ich bewundere diese Alpina-Leute ungemein.
Die sind immer noch so übrigens, ne?
Bovensieben, die sind immer noch da. Gott sei Dank hat BMW die Schnittstellen offen oder hält sie offen für den Alpina, dass er also dann seine Veränderungen, weil sonst wäre das, was die dort tun, diese veränderten Applikationen, gar nicht mehr möglich. Wir bekommen auch die Autos so Teil zerlegt oder in Teil, ich weiß nicht genau,
wie. Oder lassen es teilweise am Band,
genau,
die Alpina-Teile ran applizieren.
Ja, also die laufen immer mit
auf dem selben Band.
Also das ist natürlich eine Verbund zwischen Auto, zwischen Original, OEM und sagt, ich sage jetzt nicht Tuner, sagt man ja nicht bei BMW Alpina, so separatem Hersteller, schon eine einzigartige Geschichte. Das ist toll.
Ich hoffe, toll, dass BMW das geht. Denkt da noch künftig dran. Weil das ist, man hat immer so ein bisschen die Angst, dass BMW sagt, das letzte Segment kappen wir jetzt auch noch weg und dass die so ein bisschen manchmal ihre Vergangenheit vergessen.
Ja, wir sprachen ja auf Thema Segmente noch über diese SUV-Geschichte. Hm. Vielleicht das noch. Es ist einfach unbestritten, dass es über weite Strecken im Alltag angenehm ist, höher zu sitzen. Das ist einfach einen besseren Überblick. Erster Punkt. Zweiter Punkt, SUVs sind so praktisch wie Kombiwagen. Muss ich sogar nicht so weit hinten runterbücken, um einzuladen. Das ist auch praktisch. Und drittens ist praktisch, dass man mit seinem Allerwertesten nicht so tief runter muss, um ein- oder auszusteigen. Das heißt, das Ein- und Aussteigen, gerade für ältere Leute, objektiv angenehmer ist, eine höhere Sitzposition vom Ein- und Aussteigen her. Diese drei Gründe zusammengenommen erklären den Erfolg des SUV. Und dann kam eben dazu, wo da die Wurzeln liegen, kann ich nicht mehr sagen, dass plötzlich SUV als cooler oder trendiger galt als der klassische Kombiwagen, der ja eigentlich funktional, spätestens qua Luftwiderstand und so, das viel oder viel bessere Auto ist natürlich. Aber das ist einfach wie lange diese und die läuft ja weltweit, die SUV-Welle, nicht? Das ist ja in China und USA genauso wie hier bei uns. Und ich meine, man kann es den Herstellern ja nicht verdenken, wenn die Leute SUVs kaufen wollen, dann bekommen sie halt SUVs.
Absolut. Also
Volkswagen hat unter Herrn Lies hat das ganz konsequent so gemacht und bringt halt ein SUV, nicht nur bei der Marke VW, sondern bei Seat, Skoda jetzt genauso, ziehen das konsequent durch. Audi, BMW, Mercedes, alle wie sie da sind, fahren diese Linie. Es gibt ja nur noch einen Hersteller weltweit, also ich finde Volumenhersteller jetzt von Exoten-Sportwagen-Herstellern abgesehen, der kein SUV hat. Das ist Ferrari.
Stimmt.
Bentley hat ein SUV.
Ja, genau.
Lamborghini hat den
Maserati.
Urus. Maserati hat ein SUV. Rolls-Royce hat ein SUV. Also Ferrari ist der einzige. Ja. Und selbst Ferrari hat über ein SUV nachgedacht.
Zu Zeiten von Marchionne. Aber die wollen sie doch jetzt dagegen wieder wehren, oder? Die sagen doch, also das wird es von Ferrari nicht geben und wir wollen das exklusive Nischchen weiterhin besetzen.
Ja, das ist, was ich ja ganz gut finde. Markensicht auch konsequent und vernünftig aus Sicht Ferrari, da nicht mitzuspielen.
Bedauerst du das eigentlich so ein bisschen, dass die, wo du das gerade sagst, dass jeder auch ein SUV baut, dass die Unterscheidbarkeit der Autohersteller so ein bisschen nachlässt?
Zumindest der europäische Automarkt, auch der amerikanische, würde ich sagen, ist ja gewissermaßen gesättigt. Wir haben alle, diejenigen, die überhaupt Auto fahren, haben relativ gute. Bräuchte eigentlich nicht, sich alle, weiß ich, 6-7 Jahre ein neues Auto zu kaufen oder noch früher. Es wird sehr stark die Neukauffrequenz natürlich getrieben durch die Firmenwagen, durch die Leasingwagen, die nach 3 oder 4 Jahren rausgehen. Dadurch kommt natürlich unheimlich viel auf den Markt. Es ist ein gesättigter Markt. Und in einem solchen gesättigten Markt führt es zwangsläufig bei mehr oder weniger gleichkräftigen Playern zu einer gewissen technischen Einförmigkeit. Jeder braucht ein SUV, muss gleichzeitig ein bisschen auf den CW-Wert achten, Stirnfläche und so weiter. Dann kommen die mehr oder weniger zwangsläufig zu gleichen Ergebnissen, ähnlichen Ergebnissen. Das wissen sie alle Beteiligten und versuchen natürlich, durch Grill und Heckleuchten und bestimmte Charakteristika sich noch ein Stück Markenidentität zu erhalten. Und der Rest ist Kommunikation. Das ist natürlich in den 60er Jahren noch vollkommen anders gewesen. Da war ein Mercedes eben eindeutig unterscheidbar von einem Opel oder Ford oder auch Jaguar und ein Porsche war eben ein Solitär. Nicht? Ja, also diese Produktpersönlichkeiten waren damals viel, viel stärker ausgeprägt. Und das macht auch ein Stück des Reizes der alten Autos heute aus, weil eben ein alter Porsche oder ein alter Jaguar XJ oder was sind eben Solitäre und waren eben zu ihrer Zeit nicht austauschbar. Absolut nicht austauschbar.
Was ich auch ganz interessant finde, ist, dass, also haben wir eben schon drüber gesprochen, dass du Autos hast, die schwarz-uni sind, aber das Thema Farbe ist ja doch ein ganz wichtiges Thema, also auch bei dir und auch bei deinen Autos.
Ich gebe zu, dass ich, also dieser Schwarzfimmel, der kam bei mir so auf Mitte der 80er Jahre und ganz wichtig war, es muss schwarz-uni sein, kein Metallic. Also Metallic-schwarz, ganz, ganz furchtbar spießig. Und das war so ein Fimmel, den ich damals hatte. weil es eben auch als cool und schicker, und so gesehen war ich natürlich ein Lemming auch an der Stelle ein Stück weit. Nein, und dann irgendwann hat sich das bei mir gedreht. Ja, das war mit diesem einen BMW CS Coupé, welches, und das Ding ist zitronengelb, die Farbe heißt Goldgelb,
ein wunderbarer. Also neongelb eigentlich.
Ja, fast neongelb. Den kaufte ich trotz der Farbe, trotz dieser Farbe, weil er eben in der Karosserie recht gut war. Und weil das mir klar war, dass das ein kritischer Punkt ist, bei diesem Ding habe ich den gekauft. Und er, obwohl er gelb war. Und ich musste mich fürchterlich überwinden und habe allen Ernstes eine Zeit lang mit dem Gedanken gespielt, dieses Ding in Uni-Schwarz umzulackieren. Und der, der mich davon abgehalten hat, war der wunderbare Bernd Wieland, der leider nicht mehr lebt. Bernd Wieland, der eben Chefredakteur war, ja, Motorpresse in Stuttgart, war ja AMS und dann lange Zeit auch Motorklassik-Chefredakteur und dann Autobild-Gruppe Chefredaktion gemacht hat, viele Jahre lang. Und das ist ein Freund von mir, damals in Stuttgart kennengelernt. Und der Bernd sah das Auto und ich sagte, ich stand da so, ja, müssen wir mal schwarz machen, passt doch besser zu den anderen. Markus, bist du wahnsinnig? Weil ein sehr liebenswürdiger Mensch hat das viel netter ausgedrückt, als ich es jetzt wiedergebe. Hat mich davon abgehalten. Und kurz danach lernte ich jemanden kennen, der diese BMW-Coupés eben sammelt und wirklich sehr, sehr viel versteht und auch selber schrauben kann und Dinge kann, die ich selber handwerklich überhaupt gar nicht kann. Und der mochte schon immer diese 70er Farben gerne. Da gab es dann diese berühmte Inca Orange, eine Kultfarbe unter diesen 70er Jahre BMW, viele 02, eher seltener bei diesen eher vornehmen, eleganten Fuchsberger Coupés, aber bei den Coming Out BMWs.
BMW Museum steht an, neue Klasse 1602, glaube ich,
Inca Orange. Ja, die waren Inca Orange, aber eben, es gab es halt auch teilweise bei den Coupés. Und der brachte mich ein bisschen auf diese 70er Jahre, diese Knallfarben. Und das ist eben, wenn die so nebeneinander stehen, so eine Reihe, so ein Gelb-Grün, Limonengelb und Orange, das ist eben wie eine frische Blumenwiese. Das hat was und hat so einen gewissen reizvollen Gegensatz zu dem eigentlich ja eher etabliert großbürgerlichen Nimbus dieser Coupés, die man normalerweise eher in Silber oder hellblau Metallic oder weiß oder vielleicht dunkelblau kennt, aber nicht in diesen Kratzfarben. Das ist so ein, ich hätte fast gesagt, Warholscher Kontradikt, ein chromatischer Kontradikt zu der eigentlichen, eher gediegenen, trotz aller Sportlichkeit, gediegenen Positionierung dieses Autos. Umgekehrt bei Porsches finde ich eher ein bisschen gedeckt, ganz schön. Die klassischen Porsches, die kennt man ja eigentlich eher in Gelb, Orange oder Vipergrün. Mhm. Macht keine Gefangenen auf der linken Spur, wie beim Grün. Da finde ich es dann, hat es wieder mir zu viel Vordergründigkeit. Da finde ich es dann eher, halte ich es dann eher mit Dunkelgrün, wie Harry Porter
himself. Die gedeckteren
Farben. Also das ist also sehr, sehr subjektiv. Das ist ein Spleen von mir an der Stelle.
Das finde ich aber wirklich sehr interessant. Autos aus den 70ern, die wirken doppelt charmant in diesen bunten Tönen, die einen an Bernard Panton-Stühle oder was weiß ich was erinnern. Richtig. Was sagen denn Farben für dich über die Zeitströmungen aus?
Ja, die 70er Jahre waren natürlich nach dem Muff von 1000 Jahren
unter den Talaren.
Ende der 60er, das kennen wir alle, aber es stimmt ja. Und dafür vergisst das ja oft, wie spießig es in Deutschland zuging, wie, also nach damaliger Diktion nach gerade, fast reaktionär manche Mentalität auch auf politischer oder oft offizieller Ebene unterwegs war, trotz der sehr humanen Grundverfassung dieses unseres Landes, war ja doch vieles arg reaktionär, Umgang auch zwischen Geschlechtern, Homosexualität, alles, was damals wirklich also unerfreulich war. Und nach 68, dann auch Phase Ostverständigung, Willy Brandt und so, hatte Deutschland so ein Coming-out. Und diese bunten 70er Jahre, wenn man so denkt an ABBA, diese Gruppe, die damals eben ein bisschen stilprägend war und schrill angezogen, und natürlich die Rockgruppen aus England, die eben ähnlich schrill waren. Das war eine fröhliche Zeit. Damals gab es diese Sinus-Studie, das Facharbeitermilieu hatte plötzlich sein Coming-out. und dokumentierte das eben nicht nur durch krasse Schlaghosen, oben ziemlich eng und unten ziemlich weit und irgendwelche bis da unten zum Bauchnabel offenen krassen Hemden, mädelsähnlich unterwegs. Und dazu gehörten eben diese Farben, diese Popzeit, die damals nicht. Also Gitarren zertrümmert auf der Bühne, natürlich auch mit Drogen und so weiter, Jimi Hendrix, Joplin und so weiter, Woodstock. Diese Flower Power, also diese Elemente der 70er Jahre, haben eine aus heutiger Sicht charmante Unbefangenheit. Dass das nicht ewig so weitergehen konnte, war klar. Aber diese Unbefangenheit dieser Zeit, nicht, ist rückblickend gesehen, hat einen ganz besonderen Charme. Deswegen ist es ja auch in der Oldtimer-Szene, Creme 21 zelebriert das ja alle Jahre. Das ist eben einfach, hat so seinen Charme für sich und ist eine, und dazu gehört eben, was du gesagt hast, Werner Panton, der dänische Designer, der die Spiegelkantine designt hat, wirklich psychedelic. Das stimmt, und das ist schon ganz schön.
Ja, umso trauriger ist es ja eigentlich, dass das heute alles so uniform aussieht. Es gab jetzt noch mal irgendwie vor, finde ich, 10 Jahren so ein Aufflackern von so einer Art Braun oder Kupfer, Metallic oder was es war, die dann auch extrem schnell gealtert ist, die Farbe.
Richtig. Ich kann nur sagen, heutiges Farbspektrum, grauenhaft eintönig.
Grauenhaft.
Hauptsache grau.
Ja.
Alles für diese Nasen, die sich keine Farbe trauen, weil sie sich nicht trauen, in irgendeiner Weise chromatisch zu exponieren. Vermutlich auch, und da kommt leider das unerfreuliche Ding, was wir vorhin ansatzweise hatten, dass eben zumal leistungsstarke Autos heute sozial fragwürdig oder zumindest teilweise hinterfragt werden. Also kompensiere ich den fetten Range Rover V8 Kompressor oder den fetten 911 eben eher mit einer möglichst sich ganz zurücknehmenden Farbe, also chromatisches Mimikry. Ja, und dann ist es eben irgendein lätschertes Anthrazit Metallisé oder gleich schwarz oder höchstens noch Silber und alles andere wäre aus deren Sicht schon schrill wie Pink. Es gibt kein einziges Grün mehr.
Das ist ja
in der Range, ne? Von Porsche. Ja. Es ist unfassbar. Anfang der 70er hatte Porsche als Serie 4 oder 5 Serien Grüns im Programm. Völlig unvorstellbar. Ja. Man kriegt mit Mühe noch ein Dunkelblau. Aber das liegt natürlich daran, einmal hier im Inland, dass ganz viele dieser Autos halt Werkszulassungen sind, Vorführwagen der Niederlassungen. Und man natürlich schaut auf Wiederverkaufswert, Wiederverkaufsmöglichkeit. Und ich krieg halt einen außer diesem GT3 oder was, so einen Supersportler, normalen Porsche in Knallorange oder Gelb oder was, schlechter verkauft als einen in dezent Schwarz oder Grau. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass natürlich die wesentliche Musikmarkt heute nicht mehr hier im Old Europe spielt, sondern in China und in den USA. Und dort sind manche Farben ein absolutes No-Go. Also für den Chinesen ist ein grünes Auto schlimmer als Pink.
Tatsächlich,
ja, ist das so? Grauenhaft. Also für die ist weiß ist okay, immer noch in Asien. Ja. Zu Recht auch natürlich, ist ja auch eine prima. Aber vorzugsweise eben non-chromatische Range. Ne? Und Amerika erstaunlicherweise ähnlich. In Amerika sieht man auch schwarz-grau.
Viel weiß fürs Geld.
Etliches weiß, ja, immerhin. Das ist hier in Europa, schien mal so ein Zwischentrend zu sein. Und du hast völlig recht, braun schien mal so ein Subtrend zu sein, der sich aber nicht lange gehalten, obwohl braun sehr schön
sein kann. Ich fand es auch ganz schön, aber vielleicht war das braun, also ich muss sagen, mein Vater, der hat sich dann irgendwie braunen Fünfer gekauft oder so, ich weiß nicht, wie die Farbe heißt, aber das war dann so eine Art Braun und ich fand das damals total toll. Und dann habe ich auch gedacht, mein Gott, das ist irgendwie eine alte Farbe, aber ich glaube, das Braun war zu modisch.
Braun-Uni ist halt eigentlich eine, ja, ich hätte was gesagt, Schmutz oder irgendeine, man könnte fast boshaft sagen, ans Fäkale erinnernde Farbton.
Aber ich finde es toll.
Ja. Also,
einen alten Porsche 911 in Braun
ist doch fantastisch. Die Farbe heißt Sepia Braun, Uni, sehr schön. Aber es gibt halt, gab lange Zeit gar keinen Braun Metallic bei Porsche. Mercedes hatte relativ früh Braun Metallic Töne, sehr, sehr schöne Farben. Bei BMW gibt es ein wunderschönes Braun Metallic. Sienna Braun Metallic.
Toll.
Braun
Metallic, da kommt ja wieder der
Mangan Braun bei Mercedes, herrliche Farben. Auch die Ferraris gab es, ein 400i in Braun Metallic, großartig.
Und was auch, glaube ich, noch eine Rolle spielt, und ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das ist die Zulieferkette.
Nein, das liegt einfach daran, dass ich heute nicht nur die Karosserie, den Karosseriekörper in dieser einen Farbe habe und der Rest wird halt in Form von Chromstoßstange und Spiegel und Leisten angebaut, sondern eine ganze Reihe von Kunststoffanbauteilen. Das fängt an von Stoßfängern über, was ich, bis hin zum kleinen Spoiler-Antenne oder Spiegel und so weiter, die in der Wagenfarbe lackiert sein müssen. Und die werden in der Regel so in der passenden Farbe lackiert, vom Zulieferer beigestellt. Und das macht die Sache natürlich wunderbar komplex. Je mehr Farben ich habe, desto mehr muss ich das über meine x-verliehenen Außenteile Zulieferer durchsteuern. Das heißt, jede zusätzliche Farbe verursacht für den Autohersteller gewaltige Logistikkosten. Und das erklärt, dass ich, wenn ich einen Porsche oder Mercedes zum Beispiel in grün will, ich glaube, bei Mercedes gibt es gerade wieder einen grün, aber bei Porsche nicht, so zahle ich da 6.000 Euro oder sowas Aufpreis. Das ist nicht, weil da ein anderer Farbtop her muss. Das ist nicht das, sondern die Logistikkosten müssen da bezahlt werden. Das erklärt es. Und das erklärt auch, dass die Zahl der Farben bei allen Autoherstellern sehr, sehr begrenzt ist, weil je weniger Farben, desto weniger Komplexitätskosten haben wir. Davon reden die ja die ganze Zeit in der Industrie, dass sie viel zu viel Variantenvielfalt, Motorenvielfalt, Ausstattungsvielfalt verursacht irre Logistikkosten. Deswegen sind alle Autohersteller darum bemüht, ihre Range kompakt und übersichtlich zu halten. Und dann gehen sie halt logischerweise nach ABC an, Analyse vor und sagt, was läuft am besten in den relevanten Märkten und da geht von und da fällt unten zum Beispiel grün unten raus. Ganz einfach.
Schade, oder? Dass alles immer durchkalkuliert werden muss und keiner sich mehr traut auszubrechen. Aber vielleicht kann man damit aus der Uniformität ein bisschen rauskommen, weil vielleicht hast du es gehört, der Hamler Guy, der hat das in meinem Interview gesagt, dass er damals als Porsche gar kein Geld mehr hatte. Da konnte es dann über Farben noch so ein bisschen die Autos moderner werden lassen oder über Innenräume. Also da war es genau das Gegenteil. Da haben wir gesagt, eigentlich ist es billiges Facelift.
Absolut.
Ist einfach mal eine neue Farbe auf den Markt zu bringen,
die
geknallt hat. Und das muss ich auch sagen. Da war da irgendwie ein guter Designer, der mit wenig Geld viel Impact geschaffen hat.
Sternrubin.
Sternrubin.
Mintgrün. Speedgelb. Das waren so die sogenannten Lagai-Farben. Toll gemacht damals. Wie stark es nun gekauft wurde, vermag ich nicht zu sagen. Vermutlich wurde dennoch die Mehrheit in Silber, Dunkelblau oder Schwarz oder Grau.
Wahrscheinlich, aber heute erinnert man sich eigentlich hauptsächlich an die Farben.
Ne? Ja, ja. Es gab ja parallel dazu diese wunderbare Jungformat-Kampagne. So baut man Sportwagen.
Genau,
die in diesen irre knalligen Farben, wir haben es vorhin gesehen bei uns in der Garage, genau diese Knallfarben auch widerspiegelt. Also eine gewisse Frechheit. Freche Sprüche dazu.
Ja, das vielleicht kommt es ja wieder. Ne? Man weiß es nicht. Aber ich finde zum Beispiel, Opel hat das mal versucht mit dem Opel Adam.
Sehr gut, ja.
Den Wagen finde ich ja nach wie vor toll. Der ist ja leider aus dem Programm geflogen, auch wegen Erfolglosigkeit. Aber den konnte man in zwei Farblacken bestellen, in 10.000 Farben.
Der Opel war, es ging halt einfach auch nicht wirtschaftlich nicht anders. Die müssen sich einfach finden. Also man kann nur hoffen, dass der Opel, die ja immer schon tolle Designs hat, fand ich immer, also großartig. Ich habe vorhin gesagt, dass
Calibra.
Ich den Calibra formal nun eindeutig besser fand als den 8er BMW, so technisch toll der BMW auch gewesen sein mag. Das ist jetzt eine Frage der Positionierung. Wir haben ja jetzt dann bei PSA, und wenn wir nur mal PSA gucken, ohne den möglicherweise künftige weitere Kooperation mit FCA, wie Opel sich positioniert innerhalb des Konzerns. Die müssen ja die Marke muss ja eine gewisse Rolle im Markenportfolio spielen. Und dann, da gibt es ja den Citroën, der, wie ich finde, wunderbar französisch im besten Sinne entspannte Savoir-Vivre-Autos macht. Mhm. Dann diese eher etwas elitär, vielleicht auch ein bisschen überspitzt designten DS-Modelle macht, den eher soliden, etwas anspruchsvollen Peugeot. Wenn wir nur mal die europäischen Marken aus dem klassischen PSA-Portfolio schauen und jetzt den Opel dazu, die Marke muss sich erstmal von ihrer Position wieder finden. Es ist sehr, sehr schwer vorherzusehen.
Hoffentlich kriegen Sie die Zeit.
Ne? Der Wettbewerb ist halt knallhart, weil eben Hyundai Kia einfach verdammt gute Autos baut. Und auch finde formal toll unter Schreier. Diese Tiger Nose-Modelle von Kia finde ich einfach formal gut. Innen auch, gerade in ihrer teilweise eher konventionell, konservativ, die Cockpits und den Autos, sehr, sehr gut gemacht. Der Stinger ist ein tolles Design.
Absolut.
Also absolut. Die machen das einfach verdammt gute Autos.
Das ist lange ein langes Auto, wo ich mal rumgelaufen bin und gucken wollte, was das für ein Hersteller ist.
Ja, und dann die Japaner. Die sehen alle, aus japanischer Sicht, letztlich aus koreanischer Sicht, ist Europa, na gut, eben nur einer in der Triade, aber eben der kleinste. Ne? Ja. Ich habe im Moment die Marktvolumenzahlen nicht im Kopf, aber also europäische Markt ist halt schon noch ein bisschen kleiner als USA und als China allemal. Und danach wird halt entschieden. Und das erklärt natürlich auch manche Designanwandlungen, sei es jetzt die Riesen-Kühlergrills der hiesigen Premium-Hersteller.
Ja,
Audi, auch Riesengrills, Mercedes.
Egal, ja, Mercedes auch. Aber kann das nicht sein, dass die Asiaten irgendwann sagen, so jetzt haben die sich genug uniformiert für uns, jetzt können wir auch wieder unsere Autos kaufen oder brauchen die gar nicht mehr?
Ja, das glaube ich nicht. Ich meine, die Asiaten kaufen ja auch konstant Rolex und Hermes.
Ja, stimmt.
Weil es ist eben European Brand.
Ja.
Das ist eben Luxury Label. Dann muss ich dazu sagen, ich meine, die großen Limousinen, die klassische Full-Size, also die hiesige S-Klasse, A8, 7er, wird ja immer weniger in Europa gefahren. Also die Leute begnügen sich halt mit einem A6 oder 5er oder E-Klasse mehrheitlich. Das heißt, diese großen Limousinen gehen natürlich ganz stark nach Fernost. Und die Dinger haben natürlich ordentlich Deckungsbeitrag. Also muss bitteschön der Wurm dem Fisch schmecken, nicht so sehr uns Anglern.
Ja, leider, ne? Kommen wir zu meiner letzten Frage. Du kennst sie. Bei dir müsste es fast sein, das letzte 50-Liter-Fass Farbe. Welche Farbe ist es und auf welches Auto wird es drauf lackiert? Aber ich bleibe bei meiner Frage, das letzte 50-Liter-Fass Sprit. In welches Auto füllst du das rein und auf welcher Strecke verfährst du es?
Ich würde es in gar kein Auto füllen, sondern ich würde dieses 50-Liter-Fass in einen gläsernen Tank oder vielleicht in drei gläserne Tanks füllen und in mein kleines Museum stellen. Und zu sagen, schaut her, das sind die letzten Liter an Benzin oder meinetwegen auch Diesel. Wenngleich ja wir hoffentlich E-Fuels Kosten vernünftig darstellen, kommen in der Zukunft, gibt Studien, dass man eine Herstellung von synthetisch hergestelltem zunächst Rohöl, was ich dann eben raffinieren kann, je nachdem in Kerosin oder Diesel oder Benzin, sodass deine Frage nach den letzten 50 Litern sich hoffentlich und daher erübrigen wird, setzt aber voraus, dass das Realität wird, was manche Studien vorhersagen, dass man im großindustriellen Stil E-Fuel produzieren kann für 1,40 günstigstenfalls 1 Euro pro Liter exklusive Steuer. Das wäre ja schon eine Ansage.
Gut.
Und es gibt, insbesondere mein geliebter Bosch sagt ganz deutlich, auch in entsprechenden Gremien, dass wir die Klimaziele für unseren Planeten nur dann realistisch werden erreichen können, wenn zusätzlich zur Elektrifizierung der Antriebe der riesige Bestand an Verbrennungsmotoren auf E-Fuels umgestellt werden wird. Dann dürfen wir ja nicht vergessen, es gibt Flugzeuge, die kann ich nicht mit Batterie antreiben oder theoretisch Wasserstoff, aber da kann ich gleich E-Fuel machen. Es gibt Schiffe, die ich nicht ohne weiteres Batterie oder sonst wie elektrisch. Das heißt, ich komme dann LKW, was mache ich mit denen? Es sei denn, da gibt es ja Gott sei Dank die Entwicklung, dass wir hoffentlich Wasserstoff- und Brennstoffzelle bald in Serie sehen werden bei großen Überland-LKW. Also es laufen verschiedene Technologien parallel, ich will gar nicht ausschließen, aber das Statement ist einfach, dass wir ohne E-Fuels die Klimaziele nicht erreichen werden. Aber es muss eben runterkommen, weil wie gesagt, ein Liter E-Fuel zur Zeitherstellung, 4,50 Euro ohne Steuer.
Ist so ein bisschen viel, ne?
Also unbezahlbar.
Ja. Markus, vielen Dank für das Gespräch.
So, das war Markus Klipkin. Weitere Infos, Videos und Fotos von Markus und allen anderen Gästen findet ihr auch auf den Alte Schule Kanälen auf Facebook, Instagram und YouTube. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.